Es gibt Wochen, da sucht man händeringend nach Themen für den Podcast und es gibt Wochen wie diese. So viel Themen hatten wir selten. Bamberg, Nationalmannschaft, Friedhof Frei, all das jetzt kompakt im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Auf geht's in den neuen Podcast. Ich sage guten Tag.
Guten Tag.
Ja, also ich weiß gar nicht, Alex ist an meiner Seite. Ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer das immer verstehen, Zuhörer muss man ja sagen, dass du deinen guten Tag über das Launchpad einspielst. Ist das so, dass man, also oder denken die, dass ich zweimal guten Tag sage?
Beim Nachhören der Podcasts fällt es mir manchmal dann auch erst auf. Oder es fällt mir eben nicht auf.
Weil vielleicht denken manche, wie debil ist denn der Körner, dass der zweimal guten Tag sagt.
Guten Tag.
Was für eine Woche war das denn jetzt eigentlich mal bitteschön? Also, ja. Wir haben so viel erlebt. Bamberg natürlich, dieses Erdbeben, die Nationalmannschaft, dann so kleine Nachbeben hinten raus in Ulm. Und natürlich das, was tatsächlich Wellen geschlagen hat und was uns natürlich auch sehr freut, ist die Tatsache, dass die Menschheit scheinbar darauf gewartet hat, was mit Friedhof Frei ist, beziehungsweise mit seinen Nachkommen. Das sind genau die Themen des Tages. Und ich freue mich unglaublich auf diesen Podcast, weil ich muss gar nicht viel machen. Denn erstens ist heute mal Alex dran. Alex war nämlich mit der Mannschaft in Frankfurt, also mit der Nationalmannschaft.
Korrekt.
Nicht mit die Mannschaft.
Nicht mit die Mannschaft, nein.
Der gruseligste Hashtag, den ich kenne, die Fußballnationalmannschaft. Die Mannschaft.
Die Mannschaft.
Nein, er war mit dem Team.
Dem Team, dem DBB-Team. Dem DBB-Team.
Vielleicht wäre das auch der Hashtag.
Aber ah, ich weiß nicht.
Das DBB-Team. Okay, also jedenfalls Alex hat sie begleitet nach Frankfurt und nach Georgien.
Ja,
und
Tiflis.
Naja, ich weiß ja nicht, ob
Gott,
das stimmt.
Oh mein Gott, du weißt, wo die Trivia-Taste ist.
Ja, ich weiß,
wo,
und jetzt geht's nämlich los, Alex.
Oh Gott, Reverse-Trivia.
Ja, oh mein Gott. Du warst in Georgien.
Richtig.
Sagst du uns einfach so, aber warst du wirklich da? Damit du hier wirklich die Zugangsberechtigung hast, von deiner Georgien-Reise zu erzählen.
Ja.
Gibt es Georgien-Trivia? Georgien-Trivia?
Ja, okay, ich schau nicht
hin. Du warst da?
Ja.
Du warst da?
Okay.
Wie heißt die Landeswährung?
Gel.
Falsch.
Was?
Was? Gel. Hier steht Lari. Hier Gel. Steht Lari. Bei Währung. Lari.
Mhm.
Aber in Klammern steht Gel, das stimmt.
Siehst du?
Okay. Dann.
Okay.
Sagen wir, das ist dann ein Unentschieden. Wir müssen die zweite Trivia stellen. Wie heißt...
Oh Gott.
Ah, der Präsident ist zu schwer.
Ich habe aber auch den Wikipedia-Artikel tatsächlich gelesen vor der Reise, um ein bisschen was zu wissen. Aber den Präsidenten habe ich schon wieder vergessen.
Okay, dann können wir vielleicht...
Er endet mit Willi.
Okay, das...
Stimmt, oder? So wie jeder georgische Basketball-Nationalspieler auch übrigens.
Ja, nicht nur das. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Tag der Unabhängigkeit.
Tag der Unabhängigkeit. Mhm. Es gab die Rosenrevolution.
Das ist ausschweifend jetzt schon.
Das war 2003.
Du bist jetzt in der Ukraine gelandet, oder?
Nein, das war in Georgien. Also sie haben eine Präsidentelle, falls das ein Wort ist.
Nein, ist es
Demokratie?
Nicht.
Na sicher.
Präsidentiale, glaube ich. Okay. Aber ja, wir wollen den Tag der Unabhängigkeit.
Tag der Unabhängigkeit, das weiß ich nicht.
26. Mai 1918. Zack. Aber du warst da, ich glaube dir trotzdem. Wie war's? Was hast du erlebt? Was? Kann ich mir jetzt Kaffee und Kuchen rausholen, weil jetzt beginnt die Erzählstunde von Alex.
Ja, also es war sehr aufregend, muss man sagen, vom ersten Tag an eigentlich. Also ich bin Donnerstag angereist zum Team, zu die Mannschaft. Und
lass uns das bitte direkt abgewöhnen wieder.
Und war dann den ganzen Game Day am Freitag schon in Frankfurt mit dabei mit dem Team, war beim Abschlusstraining, haben da sehr viel gedreht, weil das Ziel ist ja auch, kann man ja hier schon ein bisschen anteasen, dass da ein längeres Stück draus wird.
Aha.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich hatte eine Kamera dabei, ein Kamerateam, das ich sehr gut kenne auch. Also es war eine angenehme Arbeit.
Der für den Ton verantwortlich ist, ist übrigens auch derjenige, der hier den Podcast mischt.
Absolut.
Also wir können den dafür verantwortlich machen, wenn es plötzlich
macht. Das ist tatsächlich so. Mhm. Also ein eingespieltes Team war okay. da. War natürlich eine neue Situation für die Mannschaft. Aber das ist jetzt einfach nur die normale genau, Formulierung im Satz.
Okay.
Ohne Hashtag. Mhm. Für das DBB-Team, dass da plötzlich irgendwelche Leute rumlaufen und versuchen, möglichst viel zu drehen und möglichst nah ranzukommen. An der Stelle muss ich mich da wirklich in aller Deutlichkeit auch bedanken beim DBB, weil wir sehr viel machen konnten dann letztendlich. Waren schon nahe dran, haben gute Bilder sammeln können, haben auch während des Spiels gedreht in Tiflis dann, was auch eine Challenge ist, weil die FIBA natürlich nicht weiß, was da rauskommen soll. Die hören, wir wollen so eine Art Doku machen. Mhm. Und ja, das ist euer Platz, da dürft ihr drehen, neben der Bank und sonst nirgends. Und wenn du meinen Kameramann kennen würdest, dann weißt du, dass ein fixer Platz nicht seinem Naturell entspricht. Und wir haben es dann, Grüße an die FIBA, falls sie diesen Podcast auch hören sollten, ein, zweimal die Position verlassen oder 3 bis 4 Mal, um die guten Bilder zu kriegen, frontal von der Bank. Und das ist dann schon auch spannend und auch immer eine Challenge, diesen Mehrwert zu generieren oder dass du halt zusätzlich zu diesen Worldfeed-Bildern, die wir halt angeliefert bekommen, halt auch wirklich einen Mehrwert hast und nicht nur noch zusätzlich eine Kamera. Das war so die Challenge in diesem Sports Palace in Tiflis, der auch...
Coole Halle irgendwie.
Coole Halle. Wir waren ja in der Pioneer Hall in Belgrad, habe ich auch zu Mike Zirbis gesagt, so hey, irgendwie ist das doch wie in Belgrad in der alten Halle, in der kleinen Halle. Und daran hat es mich sehr erinnert, auch von der Stimmung her, sehr laut.
So kesselförmig auch.
Ja, das ist so eine Kuppel, ewig, ewig weit hoch. Ich habe dann auch schon rumgescherzt, kommt Danilo Bartel zugute und seiner Flugkurve, weil die Halle so hoch ist. Es war, ich glaube, in der Halle deutlich lauter, als es zu Hause ankam, wie das so oft ist.
Also, ja, wir haben schon versucht hochzudrehen, weil ich fand das auch echt gut von der Atmosphäre. Ich war auch überrascht.
Ich habe noch nichts gesehen von
Real Life. Dass es wirklich voll war. Also es war ja wirklich ausverkauft, oder? So sah es jedenfalls aus.
Angeblich 9.000,
ja. Das war schon.
Die kamen sehr spät. Am Anfang war es noch sehr leer. Auch im ersten Viertel dachte ich mir, okay, kann nicht ausverkauft sein.
Was ja eine ganz spannende Geschichte im Vorfeld war, dass es hieß, 3 Stunden Zeitverschiebung, aber die Mannschaft macht das nicht mit. Habt ihr das so durchgezogen? Das
war so eine Sache. Also es war schwer, weil im Schedule, den ich bekommen habe, den auch die Mannschaft wohl hatte, waren gemischte Zeiten drin. Also man musste dann so interpretieren, ist das jetzt deutsche Zeit oder ist das georgische Zeit? Und diese 3 Stunden sind dann echt sehr verwirrend. Ich glaube, sie haben, es ist aber eine reine Vermutung, im Bus, der uns abgeholt hat vom Flughafen dann, es gab ja einen Charterflug von Frankfurt nach Tiflis, weil es gibt ja keine Direktflüge dahin wohl. Da hat man sich sehr viel Zeit gespart und war auch, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst
der Trip
ist so schon wirklich hart und lange und intensiv. Aber da war so eine Uhr im Bus drin und ich dachte dann, okay, das ist jetzt die Local Time, aber die hat auch nicht gestimmt. Die war nochmal eine Stunde, also es war 4 Stunden vor.
Okay.
Vielleicht war das auch ein Psychotrick von den Georgiern, ich weiß es nicht, dass sie gehört haben, dass die nach georgischer Zeit das machen wollen und haben dann einfach die falsche Zeit. Oder sie haben vergessen, die Sommerzeit umzustellen, ganz klassisch. Kann auch sein, falls es in Georgien Sommerzeit gibt, weißt du das?
Das ist Zeitzone UTC plus 4, das heißt nichts anderes, als dass es deutscher Zeit 3 Stunden voraus ist und das Kfz-Kennzeichen ist GE.
Ja.
Und die Telefonvorwahl ist 0995. Und für Abchasien.
Damit kommst du auch nicht raus jetzt.
Gut. Also, du hast einen guten Draht zur Mannschaft gefunden. Wie ist es dir dabei ergangen? Also, was hast du so mit den Spielern erlebt?
Also, das ist ja auch immer ein schmaler Grat. So, man weiß, die haben da wirklich ein wichtiges Spiel. Das kam auch so rüber. Die waren alle sehr fokussiert. Trotzdem hast du gespürt, dass das ein Team ist, das sich mag. Also, innerhalb der Teamchemie stimmt wirklich. Das wirkt nicht nur so. Das ist definitiv so. Die sind eine Einheit, was man auch wirklich auf dem Feld sieht mittlerweile, finde ich. Weil egal, wen du da einwechselst, die hustlen alle und kämpfen und springen Bällen hinterher und Saibu holt Offensiv-Rebounds, entscheidende, eine Minute vor Schluss. Weil nur meinte, habe ich ihn drauf angesprochen, dann auch, Dixon ist auch nicht viel größer und da hat er schlechte Positionen, dann geht das schon mal. Aber da bin ich direkt davor gesessen, deswegen für mich war das eine super spektakuläre Aktion, dass der da den Ball runterfängt und eigentlich das Spiel so mitentscheidet.
Ja.
Das war auch interessant gegen Serbien mit dem Hartensteinblock. Also zwei ungewöhnliche Aktionen, die dazu, also Clutch Plays waren, keine Würfe, sondern ein Block und ein Rebound. Mhm. Auch schön irgendwie.
Die Mannschaft ist ja, also ich weiß, dass Coach Rödel und dass man generell beim DBB das natürlich nicht so gerne ständig thematisiert, aber dadurch, dass es so ist, müssen wir es thematisieren, ist ja in einem ständigen Wandel aufgrund der unterschiedlichen Fenster. Mhm. Und im nächsten Fenster, im Juni, kommen die NBA-Spieler dazu und die Euroleague-Spieler.
Ja.
Ist das in irgendeiner, also da kommt ein Maudolo, da kommt ein Dennis Schröder, da kommt ein Daniel Theiss, ein Paul Zipser. Und im Grunde haben wir dann, wenn man ehrlich ist, eine komplett neue Mannschaft.
Ja.
Ist das in irgendeiner Form Thema oder sagen die sich, wisst ihr was, das ist erstmal egal, wir machen jetzt hier unser Ding.
Ich glaube, das ist wirklich so. Also deswegen bin ich jetzt auch wirklich Fan dieser Quali-Fenster geworden, dass du A, diese Spieler, denen so Situationen ermöglichen kannst, in so einem hitzigen Spiel da in Georgien auswärts, wann hast du das denn schon mal, wo es wirklich um was geht, mit 9000 Fans, die gegen dich sind und die spielen trotzdem ihren Stiefel runter, gerade für so junge Spieler, die noch nicht so international spielen. Andi Obst, fantastisch auch in Georgien, finde ich, also ja, also
er übernimmt viel Verantwortung, man merkt, dass er
er traut sich, also sie haben
ehrlich, dazugelernt.
Genau, ja, finde ich auch. Und ich glaube halt auch, das gibt denen halt allen einen Push. Also egal, ob die dann dabei sind im Juni oder gar bei der WM, das bedeutet als Spieler schon viel, glaube ich, da dabei zu sein und das alles zu erleben. Und das ist wirklich ein Mehrwert.
Absolut, ja. Das hat man auch schon gemerkt bei den Sachen, die du uns aus Frankfurt, den Interviews und sowas, was wir alles so bekommen haben, dass die Spieler dass diese Nationalmannschaftsfenster, glaube ich, lieber sehen als die Trainer zum Beispiel. Also speziell natürlich die BBL-Trainer. Wir haben es ja letzte Woche thematisiert, ein Thorsten Leibniz findet das total doof. Ist ja auch verständlich. Ich meine, die BBL pausiert. Da müssen teilweise die Mannschaft in Urlaub geschickt werden für ein paar Tage und der Rhythmus wird unterbrochen. Aber die Spieler, die tatsächlich Nationalspieler sind, haben die willkommene Abwechslung und das können wachsen mit der Aufgabe.
Das stimmt, absolut. Also alleine deswegen und auch ich finde, die Aufmerksamkeit, die du bekommst in diesen Fenstern, die gab's halt vorher einfach nicht. Ja. Also wir sind ja auch gerade dabei und haben unser Bestes gegeben und du vor allem unter der Woche auch mit den Sachen, die wir produziert haben während des Trainingslagers. Das hat's ja auch nicht gegeben so.
Genau, also die Mannschaft hat die Chance, sich
neue Präsenz
wie auch. Im Fußball ja auch, das ist ja ganz normal, dass die Saison unterbrochen wird und deswegen zu der Diskussion möchte ich dann irgendwann mal, jetzt heute nicht, aber mit Gegnern der Fenster, jetzt unabhängig von dem FIBA-Euroleague-Streit.
Ein gutes Thema, ja.
Dass aber wir da hinkommen
und sagen. In einem Vakuum betrachtet.
Genau, also im Fußball ist es auch so, dass plötzlich nach drei Spieltagen ist eine Nationalmannschaftspause, da sagt auch kein Trainer, das geht aber nicht, sondern am Ende steht eine Weltmeisterschaft, wo man als Favorit hinfährt und eine Nationalmannschaft, die sich über das gesamte Jahr ihren Fans zeigen kann. Und das ist wichtig.
Absolut, finde ich auch, weil die fand halt sonst nicht statt. Irgendwann zu Zeiten, wo halt Sport nicht so
registriert wird. Und deswegen versuchen wir ja auch bei Telekom Sport, das merken, glaube ich, auch die Zuschauer, dass wir haben versucht zu erklären, was überhaupt diese Qualifikation ist, dass am Ende eine Weltmeisterschaft steht.
Ja.
Und dieses Thema Basketball-Weltmeisterschaft ist noch nicht so bei den Sportfans angekommen. Ich meine, das ist das Gleiche wie eine Fußballweltmeisterschaft.
Mittlerweile, ja.
Es ist das größte Event. Und die Bedeutung für die Sportart, die ist enorm. Oder wie bei Olympischen Spielen. Wir sehen es bei den Eishockeyspielern. Ja. Plötzlich haben die 10 Millionen Zuschauer. Aber wenn man ehrlich ist, 9,99 Millionen Zuschauer kennen nicht einen einzigen Spieler. Es ist einfach diese Außendarstellung, diese Identifikation mit der Nationalmannschaft ist einfach nicht zu unterschätzen.
Absolut. Und auch wenn du da jetzt vielleicht andere Köpfe schaffst in diesen Fenstern, aber auch das hilft der Liga, glaube ich, das hilft der Wahrnehmung generell, das hilft den Spielern, das da einzulaufen mit dem Bundesadler auf der Brust, das hat schon was. Also
und wir sehen es einfach bei dem deutschen Sportfan, dass er die Sportarten adaptiert, wo ein Sportler oder ein Team weltweiten Erfolg hat. Ja, das beste Beispiel waren ja immer die Biathleten oder die Skispringer. Ich meine, wer hat Skispringen in den 80er Jahren geguckt? Aber mal sowas von gar keiner.
Ja, Österreicher halt.
Gut, okay. Dann habe ich einen falschen Gesprächspartner natürlich gerade. Ihr habt da immer, aber auch nur.
Jetzt schauen wir es gerade nicht.
Jetzt schaut ihr gerade nicht. Weil, jetzt, genau.
Also wir schauen schon, weil wir auch einen gewissen
gewisse nostalgische Gründe vielleicht noch. Aber, ja. Gut, also das war ein gutes Erlebnis. Alex wird es noch weiter aufbereiten und wird diese Dokumentation anschieben, die sehr bald dann bei Telekom Sport zu sehen sein wird.
Ich hoffe es sehr, dass es sehr bald sein wird, weil...
Wie lang wird das Ding?
Ja, das ist so die Frage. Ich denke schon, dass das so ein 20 bis 29 Minuten Best Case wird.
Also man
wenn es das trägt, also ich glaube, ich habe durch den, also was...
Ja, Georgien, war, ja. Hat viel geraucht, habe ich gerade erfahren. Ne?
Das Smog. Also die Stadt selber kann ich auch kurz beschreiben. Die ist eine Mischung aus asiatischen Einflüssen, Sowjeteinflüssen und westlichen Einflüssen. Ich war vor Seoul vor eineinhalb Jahren und das hat so ein bisschen diesen Charakter.
Aha.
Und hat dann aber an der anderen Ecke steht halt irgendeine alte Sowjetstatue und dann hast du Dunkin' Donuts mit georgischer Schrift.
Diese georgische Schrift finde ich ja den Knaller.
Dieses Wahnsinn, ja.
Dieses Geschwungene. Mhm. So lustig. Also das sieht aus wie so eine Kinderübung. Weißt du, ja. Wir lernen Schreibschrift.
Und keine Ahnung, was das, also ich habe versucht dann Deutschland zu entziffern, weil das große Transparent vor dem Sports Palace hing mit Georgia Germany und drunter immer auf Georgisch. Auf
Georgisch.
Keine Chance, also kyrillisch kann man ja noch irgendwas reininterpretieren. Ja,
aber dann nicht, ne?
Nein, gar nicht.
Aber ich finde die auch so lustig. Ich hab richtig mal nachgelesen, wo die so herkommt, diese Schrift. Das ist schon faszinierend. Also das ist ja das, einerseits denkt man sich, muss ich offen zugeben. Also ich gebe offen zu, dass ich in den letzten Jahren so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte mit den Geschichten, die im europäischen Sport stattfinden. Also dass eine Basketballmannschaft wie jetzt Oldenburg im europäischen Wettbewerb nach Sibirien fliegt, ist für mich nicht europäisch. Sag ich, ist ja, Sibirien ist ja auch nicht europäisch.
Ja.
So, das ist Asien. Diese Öffnung Europas ist einerseits natürlich irgendwie gut, also ja, wir sind ja alle Europäer, aber manchmal denkt man sich, mein Gott, das ist ja schon, ist das wirklich, aber in dem Fall finde ich es wiederum gut, weil man doch irgendwie neue Sachen kennenlernt. Also ich finde das spannend. Das ist natürlich, die Grenze ist, irgendwann muss man da Schluss machen. Ja. Also irgendwann ist dann halt mal
Sense. Wo ist die Grenze? Am Ural, oder?
Na, ich meine, genauso ist ja mit Israel. Ne? Israel ist in dem Sportsystem europäisch eingebunden, aber natürlich...
Und beim Song Contest?
Beim Song Contest, gut, da war auch Australien
stimmt, dabei. Das ist
sowieso wurscht. Ja,
das ist
also das Song ist Contest. Ein Thema.
Ja.
Der Eurovision Song Contest, dass wir hier mal über den reden. Spannend.
Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Schöne Grüße an Ralf Held.
Genau.
Wirklich. Also
das ist der Sportdirektor des DBB, den wir gerade gehört haben. Den du auch getroffen hast.
Ja, und es war ein lustiger Moment für mich, den Schöpfer dieses Launchpad-Samples persönlich kennenzulernen. Ja. Mit so einem kurz hast du dann automatisch so eine Art schlechtes Gewissen.
Dass
so.
Du denkst, er kennt dich und weiß, dass du
ständig... Kriegt er das in den falschen Hals?
Ja.
Die waren so nett alle, also wirklich...
Großes ich habe ja auch immer wieder mal gedacht, dass vielleicht sich mal jemand meldet und sagt, jetzt zum Beispiel Sebastian Machowski, den wir ja auch immer wieder mal einspielen mit den Grüßen an seine Mutter.
Ja.
Aber ich finde das cool, dass sie das, entweder hören sie uns nicht, okay, das ist eine Geschichte, oder sie sagen sich, ist doch nett, das finde ich natürlich die beste Variante.
Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Ja, das ist einfach so gut.
Das ist einfach gut.
Da beginnt das Interview so.
Genau.
Also das ist ja auch kein...
Es ist was Schönes. Also
ja.
Ich finde es ja gar nicht doof oder
so. Das ist auch eine Art Wertschätzung, finde ich.
Ja,
aufs für seine Launchpad. Mutter. Ja, das sowieso. Aufs Launchpad zu kommen, ist eine Wertschätzung.
Ja. Ich habe auch, einmal habe ich meine Mutter erwähnt in den ganzen Jahren.
Ja, in 25 Jahren Live-Kommentar.
Ja.
Ist ein bisschen wenig, oder?
Ja, ist eigentlich wenig. Mama. Papa, ich liebe euch sehr.
Das zweite Mal, also
jetzt. Das zweite Mal.
Gut. Was ich noch sagen wollte, was die Reise betraf, also dieser Charterflug war natürlich, näher dran kannst du dann nicht sein, wenn du da in einem Flieger sitzt und es waren auch keine anderen Journalisten, es waren nur wir. Wir saßen da hinten eher in den letzten Reihen. Und allein da so diese Dynamiken zu sehen, wer sitzt wo, das hat ja auch alles mit Teamgefüge zu tun.
Und wer sitzt denn vorne?
Benzing. Benzing und Zirbis, also die zwei größten, saßen ganz vorne, weil sie da komplett die Beine ausstrecken konnten.
Okay, gut. Und so von der Hierarchie
her. Aber beim Rückflug war alles ein bisschen gemischter. Also.
Da war dann so One Team mehr. Und jetzt auf dem Hinflug war Benzing Kapitän, Zirbis längste Beine.
Ja, ich glaube, da saß
aber ganz vorne sitzt Rödel dann, oder?
Sehr schönes Bild auch. Rödel saß, ja genau, im Bus sitzen die Coaches sowieso immer vorne, im Flieger auch eher, ja.
Komisch, ne? Aber, das ist schon lustig.
Ja. Also auf der Hinfahrt zum Training am Samstag saß mein Kameramann in der ersten Reihe, dass er guten Bilder machen kann. Ja,
und da kommt Rödel rein und denkt sich, okay, das ist eigentlich
mein Platz. Er saß immer zweite Reihe links, glaube ich.
Zweite Reihe links?
Ja. glaube ich, da. Und dann hat Gerald, der Kameramann, sich dann sofort instinktiv, das ist halt sein Job, aha, Möglichkeit, bestes Bild zu schießen, ist dieser Platz, dann sitze ich auch da. Mhm. Wenn einer halt was sagt, dann geht er natürlich weg. Aber
es ist so ein bisschen, das darf man nicht vergessen, also mir wurde auch schon ein paar Mal die Möglichkeit gegeben, in einem Mannschaftsbus mitzufahren, also bei irgendwelchen Auswärtsspielen von BBL-Vereinen, von wegen, oder auch beim DBB, aber das ist eigentlich eine gesperrte Zone.
Absolut. Ja,
also man kann nicht, also ich habe das auch bis auf eine einzige Ausnahme irgendwann mal, ich weiß schon Jahre her, da ging es auch nur von der Fahrt von der Halle zum Hotel, lehne ich das ab, weil ich weiß, dass die Spieler das zum einen nicht so richtig mögen, dass da plötzlich ein Journalist sitzt. Und ich will mich da auch, das ist deren Bereich.
Das ist höchst intim, ja. Also am Spieltag sind wir auch nicht mitgefahren.
Das ist, und vor allen Dingen, die Spieler fühlen sich auch beobachtet. Was spielen die da auf dem iPad? Was hören die für Musik? Wir sind ja tatsächlich so ein bisschen das Sprachrohr. Und alle denken natürlich nicht ganz zu Unrecht, dass das, was wir sehen, wir auch immer ausplaudern, was so nicht stimmt.
Aber trotzdem muss man...
Dann wahrscheinlich schon beide arbeitslos.
Wahrscheinlich, ja. Aber deswegen gestehe ich natürlich, oder muss man natürlich auch, diese Privatsphäre dazu gestehen.
Zweite große Thema. Oder hast du noch was auf der Matte? Weil ich, wir haben ja diese Woche zwei große Themen.
Ja, ich kann noch abschließen, als kleines Mitbringsel, weil wir waren in der Kabine nach dem Sieg in Georgien. Was auch sehr, ja, cool war, einfach nur da rein zu können und auch diese Stimmung aufzusaugen mit der Kamera, die da halt herrscht. Extreme Erleichterung, so zwei Siege in 48 Stunden, wichtige Siege. Serbien hätte ja fast verloren gegen Österreich.
Wahnsinn, ne?
Ja,
Wahnsinn.
Ja, mit einem Wahnsinns-Dreier noch gewonnen. Das sozusagen, mir wurde zugetragen, eine WhatsApp-Nachricht habe ich bekommen, dass du kommentiert hattest, Österreich sei ein fünfklassiges Team.
Das ist korrekt, weil mir fiel die Zahl nach fünf nicht ein, habe ich fünf genommen.
Na gut, die Vorstellung. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Die Vorstellung der Österreicher bisher, Alex, da machen wir uns nichts vor.
Ja.
Aber
gegen Serbien anscheinend, also ich habe nur diese Game-Highlights gesehen. Mal Basic halt, ist ein guter Spieler.
Und alle Zuschauer kamen aus Serbien, habe ich auch gehört.
Ja.
Obwohl sie in Österreich war. Gut, und die Österreicher kommen nach Deutschland Ende Juni, nach Braunschweig. Nach
Braunschweig.
Zu diesem
neuen Fenster,
wo die NBA-Spieler dabei sind. Mit Dennis Schröder, der jetzt Mehrheitsgesellschafter der Basketball-Löwen in Braunschweig ist.
Ist er das schon?
Ist er schon,
ja. Das habe ich verpasst in dem Fall.
Nach einem Bericht der Braunschweiger Nachrichten. Und er wird dann auch dafür gerade stehen, dass im nächsten Jahr wieder das Eigenkapital der Vereine von 100 auf 250.000 Euro angehoben. Dafür steht er auch gerade.
Okay. Wow, also er hat den Club gekauft.
Er hat den Club, so wie er es angekündigt hat, gekauft. Sehr, sehr spannend.
Respekt.
Wenn er dann im Juni zu uns kommt, werden wir, ich sag so, wie es ist, Alex, ich werde alles daran setzen, dass Dennis Schröder im Podcast ist. Wäre eine Sensation, weil er nicht so gerne Interviews gibt. Das können wir offen sagen. Ist ja nicht jedermanns Ding. Wir hängen uns da dran. Okay, aber wir haben schon oft was versprochen und es wurde nicht umgesetzt.
Na gut, wenn Sveti nach Barcelona wechselt. Gut,
da können wir nichts für.
Das ist echt, anscheinend war er Skifahren.
Apropos Sveti ist Skifahren. Apropos Sveti ist Skifahren.
Aber in Barcelona.
In der Sierra Nevada.
Also um das abzuschließen, ich habe dann die letzte Ansprache von Henrik Rödl nach dem Spiel direkt nach Georgien mitgebracht. Als kleinen Teaser auch, was man da erwarten kann, hoffentlich in der Doku dann auch.
Jungs, sehr stolz auf euch. Es ist wie immer ein Privileg jetzt gewesen, mit euch zu arbeiten. Also mich fragen Leute, warum die so motiviert sind, vielleicht qualifizieren. Das spielt am Ende keine Rolle. Ja? Wie ihr euch hier präsentiert, das macht mich in diesem Zimmer ist hier extrem stolz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dass für mich bedeutet, dass die Welt das hier so spielt hier, mit welcher Leidenschaft ihr hier spielt. Es ist ein ganz, ganz schweres Ding gewesen, nicht einfach hier zu bestehen. Ich habe es geschafft, wir stehen jetzt 4-0, ich glaube, besser geht es definitiv nicht. So, lange ich rechnen kann, das ist... Geht's besser nicht. Sehr, sehr gut, Jungs. Enjoy.
So gehen wir jetzt die ganze Zeit.
2-3 Deutschland! 2-3 Deutschland, sagen die. Meinen die Michael Jordan Nummer?
Möglich. Ja. Das ist Benchmark.
Benchmark.
Aber das war auch gut. So war die Stimmung immer eigentlich. Vorm Spiel immer Huddle.
Motiviert.
Alle
Teamgeist. Ja. hat man gesehen. Also hat man wirklich auch gespürt.
12 und 11er Rotation auch.
Ja, ja, eben alle kommen rein. Ja. Also
schon gut.
War schon wirklich sehr ordentlich. Das zweite große Thema in dieser Woche. Wir hatten es ja schon angedeutet beim letzten Podcast, dass Andrea Trinchieri entlassen wird. Wir lagen,
take your ass out of the conference.
wir lagen richtig. Er wurde am gleichen Tag freigestellt vom Verein, also als wir unseren Podcast aufgezeichnet haben.
Das ungünstigste Podcast-Timing bisher.
Genau, aber wir haben es ja gesagt, dass es passieren wird und wir mussten einfach so handeln. Es gibt natürlich ab jetzt, sage ich mal einfach, für den Rest der Saison, ich würde es mal Dauerthema Bamberg nennen, keine Sorge, liebe 17 andere Easy Credit Basketball Bundesligisten, wir werden keinen von euch vergessen. Im Gegenteil, wir werden weiter das breite Spektrum abliefern. Aber man darf uns zugestehen, dass wir uns um das Bamberger Thema natürlich auch in dieser Woche gekümmert haben und natürlich auch in Zukunft kümmern werden, weil das ist einfach die Geschichte der Saison und es ist, wenn man ehrlich ist, mit nichts anderem zu vergleichen, was so die Thematik angeht und auch die, vielleicht auch die Bedeutung für den Basketballstandort Bamberg in den nächsten Jahren. Sie werden sagen, der holt aber ganz schön dick aus, aber ich glaube, das ist Fakt.
Ich denke auch.
Das ist eine Zeitenwende im Bamberger Basketball. Vor folgendem Hintergrund. Also, was wir gleich hören werden, ist ein aufgezeichnetes Interview, was ich geführt habe am vergangenen Freitag vor dem Euroleague-Spiel gegen Roter Stern Belgrad mit dem Geschäftsführer von Borussia Bamberg, mit Rolf Bayer. Das werden wir gleich sozusagen hier quasi wiedergeben. Also das erste Mal im Podcast, dass wir sozusagen etwas aufgezeichnet haben und es mitbringen.
Weil du vor Ort warst.
Weil ich vor Ort war und das Spiel gemacht habe. Ja. Und weil es am Tag zuvor auch einen Fan-Talk gab. Das heißt, mehrere hundert Fans in Bamberg kamen ja zusammen und haben sich und wurden sozusagen eingeladen vom Verein und Michael Stoschek, der Aufsichtsratsvorsitzende von Brose Bamberg und natürlich auch der Hauptmäzen und Rolf Bayer als Geschäftsführer haben sich den Fragen der Fans gestellt. Daher beziehen sich auch manche meiner Fragen gleich im Gespräch mit Rolf Bayer auf diesen Fan-Talk. Das möchte ich nur mal kurz voranstellen. Der
2,5 Stunden gedauert.
Genau, der hat ewig gedauert. Die Fans haben berechtigterweise natürlich viele Fragen. Und wir werden gleich nach Abschluss des Gesprächs, werde ich nochmal meine Meinung so ein bisschen kundtun, was mein Gefühl so ist, warum ich jetzt hier so die Riesenwelle gerade aufschlagen lasse und von einer Zeitenwende spreche. Aber es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach, finde ich, thematisiert werden. Und ich hoffe, dass sie in dem Gespräch auch entsprechend jetzt gleich thematisiert werden. Was ich mit einem sehr, sehr gut aufgelegten Rolf Bayer geführt habe.
Fantastisch. Das ist ja eigentlich immer faszinierenderweise. Ja,
also wirklich ein sehr zugänglicher Mensch, der sich vor allen Dingen zum Einstieg daran erinnerte, dass wir ja mal einen Deal hatten. Er war ja mal hier bei uns im Podcast am Telefon zu Gast und wir haben ja mal spaßeshalber natürlich verabredet, dass wir einen Jobtausch machen. Also er wird Kommentator und ich werde Geschäftsführer bei Borussia Bamberg, wenn auch nur für einen Tag, und so ging auch unser Gespräch entsprechend los.
Eigentlich wollten wir jetzt den Einstieg machen, dass ich heute Mike Körner begrüße in seiner neuen Funktion, zumindest einen Tag. Herzlich willkommen, Mike Körner, Geschäftsführer von Borussia Bamberg. Ich glaube, dich beneiden viele Menschen um deinen Job aktuell.
Also momentan.
Ich freue mich ganz wirklich, mit dir heute über die aktuelle Lage zu sprechen. Das wäre doch mal ein Einstieg gewesen.
Also ich sag mal so, wenn ich mir einen Tag aussuchen könnte, um deinen Job zu machen, ich glaube, ich würde ihn jetzt gerne machen. Weil ich meine, jetzt für mich, ich habe ihn ja nie gemacht. Und jetzt kommt ja alles zusammen. Jetzt musst du Auflösungsgespräche führen mit dem Trainer, dich um neue Spieler kümmern, Abmahnungsschreiben aufsetzen, Fans beruhigen, dich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden auseinandersetzen in jeder Hinsicht. Das ist ja das volle Programm.
Das ist richtig. Du sitzt übrigens auf dem Stuhl, auf dem Andrea am Montag saß, um 11.15 Uhr, auf dem ich ihm dann mitgeteilt habe, dass es vorbei ist.
Was hast du denn genau gesagt eigentlich?
Das kann ich schon sagen. Ich habe zu ihm gesagt, weil uns ja schon eine persönliche Beziehung verbindet. Also es ist ja nicht so einfach, dass man was wegwischt. Wir haben im Juni 2014 Am 13. Juni übrigens einen Vertrag mit ihm unterschrieben, am Freitag, den 13.2014. Was auch immer das für ein Omen dann war. Und haben zusammen, und ich war damals, war noch gar nicht klar, dass ich Geschäftsführer werde. Übrigens, da war ich Aufsichtsrat. Und drei Tage später hat dann Benz gekündigt und Wolfgang Heider war ja schon aus seiner Position raus, sodass ich vier Tage später am Gardasee ja den Antrag bekommen habe, doch mal temporär die Geschäftsführung zu übernehmen. Mhm. Insofern sind wir zwei dann mehr oder weniger als Rookies, er als Rookie im deutschen Basketball und ich als Basketball-Rookie dann gemeinsam in dieses Abenteuer reingestürzt. Und das verbindet schon. Also auf einer persönlichen Ebene und wir haben vieles miteinander durchgemacht und da gehst du ja nicht einfach hin und sagst, pass mal auf, hier ist jetzt das Papier und fertig und damit war alles abgewickelt. Also der Moment ist schon also für mich auch hart, für Andrea noch 10-mal härter, das ist mir schon klar, auch wenn wahrscheinlich ein Trainer sicherlich damit rechnen muss, dass solche Dinge passieren.
Hat er so insgeheim damit gerechnet?
Ich denke ja. Also mit allem, was ich aus dem Umfeld, aus dem Näheren auch bekomme, waren die Signale auch schon nach dem Jena-Spiel durchaus durch gewisse Statements da, wo sagt, also jetzt kann es durchaus sein, dass es passiert. Ich habe ihm gesagt, es ist sicherlich einer der härteren oder härtesten Momente in meinem Berufsleben und war Englisch und auf Englisch ist der Satz relativ einfach, hieß it's over.
Und er hat so ruhig aufgenommen und...
Ja, sicherlich wahrscheinlich mit einer Ahnung oder einer Vorbereitung, wenn du zum Geschäftsführer bestellt wirst, relativ ad hoc, dann ist die Vermutung da, dass es durchaus was Ernsthafteres ist. Ich will jetzt nicht den ganzen Gesprächsverlauf wiedergeben, weil ich glaube, das sind auch viele persönliche Dinge, die da reinkommen. Ich habe ihm gesagt, Andrea, du hast jetzt die Chance... von dir aus einfach zu sagen, das war's, ja, dann hast du das Heft des Handelns in der Hand. Die Schuld der Situation hat ihn ja sicherlich auch mit beeinflusst, hat das Ganze beeinflusst, aber nicht nur. Und ein Mensch wie Andrea, der so viel Emotion, so viel Passion hat, so viel Stolz, ich will nicht sagen Ego, aber der wird in diesem Moment natürlich nicht sagen, also ich zeige jetzt die und die Attitude und Größe und denk mal drüber nach und mach das. Mhm. Weil das war ja der Versuch, dieses Thema in die Richtung zu bringen, weil dann hätte er das Heft des Handelns in der Hand gehabt, ich habe es gesagt, und dann hätte man das relativ smooth über die Bühne bringen können. Seine Reaktion war ja dann 5 Stunden später einfach zu sagen, tschüss. Mit einem gewissen ironischen Unterton. Und dann hat der Prozess natürlich eine andere Dynamik aufgenommen. Punkt. Mhm. Alles, was wir da miteinander besprochen haben, das sind Sachen, die da natürlich emotional sind. Für mich war es, sage ich auch ganz ehrlich, da musste ich auf so ein Gespräch, auch wenn es nicht lang dauert, trotzdem gedanklich vorbereiten.
Ja, absolut, ja klar.
Erst einmal 2 Schritte zur Seite gehen und zu sagen, wie kommt jetzt wie wird die Botschaft übermittelt und was ist jetzt die Aufgabe? Mhm. Also es ist ja nur ein technischer Prozess, der dann losgeht.
Ja. Was ist denn, also wir haben ja vor 3-4 Wochen, hast du ja in unserem Podcast gesagt, auf die Frage, brennt bei euch der Baum? Hast du ja so ungefähr gesagt, es glimmt nur ein bisschen. Ja. Jetzt brennt der ganze Wald so ungefähr. Was sind denn da die Sachen, wer hat denn so das Zündeln da angefangen? Beziehungsweise gab es den Punkt, war das wirklich dieses Jena-Spiel, wo dann der Point of No Return erreicht war?
Ob das Jena-Spiel der Point of No Return war, würde ich sagen, nein. Sondern das ist halt ist es der Tropfen, der so ein Fass zum Rand bringt oder zum Überlaufen bringt. Entschuldigung. Dann vielleicht eher ja. Aber wir schauen uns ja eine Entwicklung an, die über die Wochen stattgefunden hat. Ich gucke jetzt nicht nur von außen auf ein System drauf, sondern ich schaue auf eine Atmosphäre, ich schaue auf Spiele, auf Reaktionen, ich spreche mit Protagonisten und ich mache meine Augen auf, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. Und dann ist natürlich, Sport ist ergebnisorientiert. Mhm.
Aber es gab ja auch die Aussage von Michael Stoschek beim Fan-Talk, dass es Reaktionen aus der Mannschaft gab. Das heißt also, dass sich erfahrene Spieler aus der Mannschaft gemeldet haben und euch gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter, es muss was passieren. Das heißt also, es wurde euch sozusagen auch aus der Mannschaft so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt.
Das stimmt so nicht. Hm? Es ist ja immer so dieses Wording, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ich weiß nicht, ob es sowas im Sport gibt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Das ist ja die blanke Anarchie, die man da unterstellt und die heißt, ich habe jetzt da eine komplette Opposition und nur noch wirklich Chaos. Das war ja nicht so. Vielleicht kann man sagen, die Mannschaft spielt nicht für den Trainer, weil nicht mehr der letzte Einsatz da ist, weil die Spieler sagen, okay, die Maßgaben in der Art und Weise, wie sie bei mir ankommen, die nehme ich jetzt nicht mehr so wahr.
Aber es gab nicht diesen Moment, den Michael Stoschek beschrieben hat, dass jemand aus der Mannschaft zu euch gekommen ist?
Ich habe die Mannschaft abgefragt, ich habe das Umfeld abgefragt. Das ist ja meine Verpflichtung als Geschäftsführer, genauso wie der Sportdirektor, da den Booster haben und muss. Und man verschafft sich ein gesamtes Bild aktiv. Spieler, und wir haben durch die Bank Charaktere von Spielern, die ja loyal sind. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Königsmörder hier an Bord haben, die sagen, ja, Andrea Trinchieri, no way. Das ist mitnichten so, sondern wir haben diese Situation besprochen und wir haben einzelne Facetten beleuchtet. Ich will ja nicht sagen, dass wir Suggestivfragen stellen, sondern wir versuchen aufgrund einzelner Situationen oder Ereignisse auch ein Gesamtbild zusammenzupacken. Mhm. Und so ist es gelaufen. Und so haben wir uns dann ein Bild gemacht und gesagt, wir sehen nicht, dass der Prozess dieser Entfernung zwischen Mannschaft und Coach sich jetzt verbessern wird. Ich habe Andrea Anfang Januar nach dem Anadolu und dem Bayreuth-Spiel zu mir ins Büro bestellt und gesagt, wir müssen einen Mid-Season-Talk machen, wir müssen einfach die Situation mal besprechen. Und er kam mit dem Arztbulletin zu mir und hat gesagt, er muss sich operieren lassen. Das war der erste Satz, übrigens auch auf dem Stuhl hier. Und das ist ein Faktum. Also da gibt es ja auch die Legendenbildung, wir hätten ihn da dazu genötigt und er muss jetzt krank sein, er muss sich operieren lassen. Das ist alles Quark. Das Timing von so einer Entscheidung seitens Andrea war vielleicht nicht das Verkehrteste. Das würde ich auch nicht verneinen. Ich habe zu Andrea gesagt, dann mach es bitte aber jetzt so bald wie möglich. Kurier dich aus und dann bist du für die letzte Saisonphase fit. Sowohl körperlich als auch mental, als auch emotional. Das war sicherlich die Erwartung. Aber ein Mensch wie Andrea kann das nicht. Und das war ihm gar nicht zum Vorwurf, sondern das ist eine Art von Perfektionismus und Manie für den perfekten Sport, die ihn dazu gebracht hat, dass er schon am zweiten Tag nach der OP, also am 16. war die OP, am 16. haben wir Žalgiris gespielt, haben wir übrigens gewonnen, das Spiel, hier zu Hause. Und er war schon wieder im Beginn des Arbeitens. Ich weiß nicht, wie oft er mit Kantzouris gesprochen hat, aber ich glaube, die hatten fast eine Standleitung, meine Vermutung. Der Auftrag war aber für ihn, Andrea, geh hier raus, nimm dir 2-4 Wochen, mach mal ein Reset. Also nicht den Reset, den Herr Stoschek jetzt angesprochen hat, sondern werd frisch und komm so frisch zurück, dann gibst du genau den Impuls, den wir brauchen.
Trotzdem nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen. Also, dass die Stimmung bei den Fans sich so auch verändert hat vielleicht. Also, dass die Frage für die Fans ist der Schuldige eigentlich eher die Mannschaft und nicht der Trainer. Und ob das ist für euch als Geschäftsführung auch ein schwieriges Handling, weil ihr natürlich zum einen die Fans hinter euch braucht und zum anderen die für den Verein richtige Entscheidung getroffen habt, aus eurer Sicht, nämlich den Trainer zu entlassen.
Ja, aber da muss man ja ganz klar mal Ursache und Wirkung dann mal zueinander ins Verhältnis setzen. Andrea ist, das war übrigens auch an dem Vorstellungstermin 12.06., ist ein, und ihr habt ihn als Journalisten ja erlebt, genauso wie die Fans ihn erlebt haben, ein extrem charmanter, sehr, sehr sympathischer, extrem eloquenter, in Metaphern, in blumigsten Ausführungen sprechender Mensch, der Menschen fangen kann. Im positiven Sinne.
Du kannst auch ruhig hinterher sagen, auch wie im negativen Sinne.
Das ja gut, du nimmst mir jetzt die zweite Hälfte vorne weg. Wir werden ja, und das gebietet ja der Anspann und Respekt vor der Organisation, aber auch vor den Menschen, die in der Organisation arbeiten, hier nicht alle interner nach außen kehren, wie manche Mechanismen hier laufen. Und das ist auch nicht unser Job, ja, zu sagen, wie läuft ein Training? Ist das ein jugoslawischer Schleifer oder ist das ein Players Coach? Mhm. Das hat null Relevanz für die Außenwelt. Wir verkaufen am Schluss ein Produkt und das Produkt hat sehr, sehr stark geschienen, auch unter Andrea, und dafür ist ihm der Club auch wirklich sehr, sehr dankbar. Er hat für uns auch 3 Meisterschaften gewonnen, aber es ist nicht nur er allein, die ganze Organisation vom Sportdirektor bis zum Teammanager bis zum Physio an haben ihren Job dazu getan, bis zu den Spielern, damit das funktioniert. Es gibt aber Grenzen, die dann überschritten werden, die dazu führen, dass Spieler vielleicht ihre Leistung gar nicht mehr abrufen können, weil sie so demoralisiert sind aufgrund eines Einflusses, der sie wirklich hemmt. Mhm. Und wenn das nach Leistungsverweigerung oder Demotivation oder mangelnder Einstellung ausschaut, dann gibt es vielleicht auch andere Faktoren, die dazu führen können, dass ein Spieler sich nicht mehr traut, einen Wurf zu nehmen oder in der Verteidigung dann vielleicht eher einen Schritt zurückgeht. Weil ich sage, für den kann ich nicht mehr mein Maximum geben. Also man sollte das vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel betrachten. Und das habe ich auch unseren Fans heute geschrieben und gesagt, wenn ihr Aktionen plant, wen wollt ihr denn bestrafen aus der Mannschaft? Wollt ihr Nikos Zisis für seinen Einsatz bestrafen? Wollt ihr Daniel Hackett bestrafen? Wollt ihr Ali Nikolic bestrafen? Wollt ihr Bryce Taylor bestrafen? Elias Harris? Luka Mitrovic? Wollt ihr die bestrafen? Was ist der Sinn dieser Aktion? Und wer ist dann wirklich der faule Apfel? Ist Ricky Heckmann einfach ein sorgloser Hedonist oder ist es einer, der vielleicht auch durch den Einfluss, selbst wenn es ein langjähriger Profi ist, der durch den Einfluss einer solchen Situation unter anderem sicherlich auch andere Leistungsparameter vielleicht nicht mehr seine maximale Leistung abrufen kann?
Also gerade Heckmann wird ja oft genannt als einer derjenigen, der eben unter den Möglichkeiten geblieben ist, der aber selber ja auch schon bei uns in einem frühen Spiel, ich glaube sogar, es war das Barcelona-Spiel, dieses legendäre in Nürnberg, nach dem Spiel gesagt hat, ich spiele irgendwie Käse. Also der hat auch immer mit sich gerungen und der war auch nicht zufrieden mit sich. Jetzt ist ja Heckmann einer derjenigen, der so ein bisschen im Zentrum auch der Kritik steht, was die Fanseite angeht und generell natürlich sicherlich auch einer derjenigen, der mit Trinkieri vermute ich mal einfach nicht gut zurechtkam. Der ist aber auch noch Teil des Vereins in der kommenden Saison ja eigentlich, wenn man sich den Vertrag anschaut oder sowas. Kann man jetzt mit so einem Spieler dann auch noch weiter jetzt arbeiten? Oder ist das einfach Augen zu und durch? Oder hofft man, dass der jetzt ohne Trinkieri besser wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja gut, die Trennung von Andrea hat ja sicherlich auch zum Zweck, jetzt nicht die Saison abzuhaken, sondern durchaus nochmal einen Impuls zu setzen.
Wobei ich aber ganz kurz, da muss ich einhaken, Rolf. Wenn ich mir Herrn Stoschek anhöre beim Fan-Talk, dann sagt der knüppelhart, wir spielen die Saison ordentlich zu Ende, danach machen wir nur noch Verträge mit jungen Spielern, langfristig, ohne Ausstiegsklausel und der FC Bayern ist uns davongelaufen, die können wir nicht mehr einholen. Das klingt nach meinen Worten, also nach meiner Denkweise, wie Aufgabe. Für die Saison, für die Zukunft, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig motivierend, sondern das ist der Relaunch-Button, den er in seinem Kopf schon längst gedrückt hat.
Ja, er hat das aber am Schluss, weil da kam die Nachfrage auch nochmal dazu, hat er das auch nochmal klargestellt. Und dazu stehe ich auch, dass die Saison ist noch lange nicht vorbei. Also die ist sicherlich für unseren Anspruch unterirdisch bisher gelaufen. Wobei die Euroleague-Bilanz ist genauso wie letztes Jahr.
Wollte ich gerade sagen, da geht es ja.
die BBL-Bilanz ist so, wie sie, glaube ich, die letzten 10 Jahre nicht mehr war. Das muss man schon auch sagen. Also das entspricht nicht unserem Anspruch, deswegen ist auch eine Notwendigkeit zum Handeln da. Aber ich gucke jetzt nicht nur auf die Tabelle und die Ergebnisse, sondern ich gucke einfach, wie Mechanismen zueinander funktionieren. Das Team hat das Potenzial, jeden Gegner in der BBL zu schlagen, und zwar jeden. Ob das am Ende reicht gegen eine selbstbewusste Mannschaft aus München, das weiß ich nicht. Und an das Potenzial der Mannschaft glaube ich. Ob das dann am Schluss reicht, keine Ahnung. Aber wir haken jetzt nicht einfach die Saison ab. Das muss die Mannschaft jetzt auch zeigen, dass sie für die Zukunft hier willens ist zu spielen. Wir werden auch viele Spieler, die dieses Jahr da sind, sicherlich auch nächstes Jahr noch sehen oder zumindest einen Teil. Und dazu treffe ich jetzt noch gar keine Aussage, wer was wie sein wird, zu welchem Zeitpunkt. Das wäre vollkommen falsch. Stoschek ist ein Mensch der klaren Worte, der sehr weit denkt. Aber dieser Reset-Knopf ist für mich, die Art und Weise, wie er gedrückt wird, der ist für mich noch lange nicht klar.
Bei der ganzen Aufarbeitung der Geschichte fällt komischerweise der Name eures ehemaligen Sportdirektors häufiger als der aktuelle Sportdirektor. Ja. Inwieweit kann die Personalie, also wie weit kann Rutkauskas jetzt dem Verein eine Ausrichtung geben für die Zukunft? Wenn ich mir jetzt Stoschek anhöre, der sagt, ja, junge Leute, hungrige Leute, langfristig binden, ohne Ausstiegsklausel, maximal NBA. Rutkauskas steht für Žalgiris Kaunas, die haben ja im Grunde eine ähnliche Ausrichtung, sage ich jetzt mal. Ist das eine Person und ist das eine Ausrichtung, mit der ihr euch identifizieren könnt, dass er sozusagen das deutsche Žalgiris Kaunas aufbaut?
Also sonst hätte man ihn ja nicht geholt. Man muss vielleicht ja dazu zwei Dinge trennen. Ginas Rutkauskas kommt im August zu uns, springt auf einen fahrenden Zug auf, bei dem alle Passagiere an Bord sitzen und das System und das Feld bestellt ist. Und jetzt hat er Zeit, sich die Dinge anzugucken und zu lernen, hat aber gar keine Chance im laufenden System, also vor allem Mannschaft, Profimannschaft, im Umfeld der Profimannschaft, Coaching-Staff sind alle gleich, alle da, jetzt Einfluss zu nehmen. Welchen Einfluss soll er dann nehmen? Er kann eine Analyse machen, die hat er gemacht. Die Analyse war relativ schonungslos im September schon und zu sagen, in der Zusammensetzung wird es schwierig. Ja, also.
Auch mit der Position des Headcoaches?
Nein, das hat nichts mit Andrea Trinchieri zu tun, sondern einfach in der Zusammensetzung des Teams.
Ah, okay.
Es hat nichts mit den einzelnen Spielern zu tun, aber es hat was mit der Besetzung von Positionen und System im Spiel zu tun, wie die zueinander abstimmen. Okay, die Entscheidung ist da. Das haben wir ja schon mal besprochen, auch im Sommer, welche Entscheidungen haben wir richtig oder falsch getroffen oder Andrea richtig oder falsch getroffen. Das ist jetzt das System, das da ist. Jetzt kann er ja nur an einzelnen Schrauben drehen. Miller raus, finde zu dem Zeitpunkt Oktober einen Ersatz am Markt, der adäquat ist für ein EuroLeague-Team, Fragezeichen. Also keine leichte Aufgabe. Dann Verletzungen, dann muss er nachbesetzen und das waren die ersten Tasks, die er dann ausführen musste, bis dahin, dass wir, der Sportdirektor ist ja nicht nur Profimannschaft, sondern das ganze Programm von bottom up. Also wir haben entscheidende Mechanismen im Jugendprogramm gestartet und wir haben eine ganz klare Vision und auch eine Maßgabe, wie das Programm auszurichten ist. Entscheidend ist doch für die Zukunft, dass wir es schaffen, unsere jungen Spieler mit dem Profiteam zu verbinden und die auch zu integrieren. Wir haben, und da gebe ich an Stoschek recht, er sagt, wir haben genügend Potenzial in diesem Programm und wir haben momentan extrem viel Zulauf und auch Anfragen für Top-Talente aus ganz Europa und aus Deutschland. Auch wenn wir Fehler gemacht haben dort. Aber ich glaube, wir stellen gerade die richtigen Weichen mit entsprechender Trainerbesetzung auch für die Zukunft, mit Yassin Itbi, der da wirklich sehr, sehr einen tollen Job macht. Dass uns in die Lage bringen wird, in den nächsten 2-3 Jahren diese Spieler auch zu integrieren. Louis ist so ein Beispiel, Olinde. William McDowell White ist wirklich einer der besten Picks, den wir haben konnten in den letzten Jahren. Henry Drell, Kai Brunke. Nico Wolf, Bamberger eingewechselt, der sicherlich auch BBL-Potenzial hat. Das sind fünf Spieler, die zwischen 16 und 19 Jahren alt sind, die wir die nächsten Jahre integrieren können. Die müssen wir integrieren. Und das war vielleicht das Kardinalproblem der letzten drei Jahre. Mhm. Wir haben ja Spiele kreiert, wie Thiemann, wie Obst, wie Kratzer, die wir nicht in unser System integriert haben, weil vielleicht der Mut gefehlt hat, sie einzusetzen. Bei Luis Olinde ja in Teilen dieser Saison auch so gewesen. Bei Ali Nikolic selbst. Und das sind die Dinge, die uns schon umtreiben. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, ja auch richtig einsetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es immer schwierig, so eine Philosophie umzusetzen. Also entscheidend ist eigentlich jetzt für die Philosophie, den Trainer zu finden, der das tut. Dann kann das funktionieren. Nur so wird es funktionieren. Wenn ich einen Coach habe, der von dem Ergebnis oder vielleicht von anderen Parametern oder persönlichen Wünschen getrieben ist, dann wird er solche Schritte nicht gehen, wie Aitu sie jetzt in Berlin zum Beispiel geht. Auch eine Facette, die man vielleicht einmal im Kontext dieser Saison beleuchten könnte. Wie viele Minuten hat Ali Nikolic gegangen und wie viel hätte er eigentlich gehen müssen? Mhm. Ja, zum Beispiel. Und wieso ist dann Nikos Zisis müde, weil er zu viele Minuten geht und so weiter. Also es ist ja nicht so alles schwarz-weiß und nur ein Parameter, sondern es ist ein ganzes Geflecht von Dingen. Am Schluss entscheidet der autoritären Headcoach, wie er rotiert. Und da spricht kein Geschäftsführer oder Aufsichtsrat oder auch selbst ein Sportdirektor entscheidend mit, sondern ein Sportdirektor gibt Hinweise, aber der Coach muss entscheiden. Wenn ich ihn nicht entscheiden lasse, dann würde er die Verantwortung ja auch schnell wegdelegieren. Dann würde er sagen, du im Aufsichtsrat hast mir gesagt, ich muss jetzt dem Nikolic 20 Minuten geben. Jetzt spielt er nicht gut, dann bist du Aufsichtsrat, der verantwortlich für diese Entscheidung. Hm. Ja, also der Coach braucht die Autorität und es gibt kein, das habe ich gelernt in den letzten vier Jahren, auch eine Erfahrung aus der Saison, es gibt keine klaren Hierarchien als in so einem Mannschaftsgefüge, ansonsten funktioniert es auch nicht. Der Coach muss sagen, in welche Richtung es geht, er muss die Autorität haben. Wie er sie einsetzt, die Autorität, die Art und Weise ist dann halt eine Frage.
Wie hoch ist denn die Prozentwahrscheinlichkeit, dass es in der laufenden Saison noch einen neuen Coach gibt?
Ich kann da keinen Prozentsatz dazu sagen. Gestern habe ich gesagt, wir haben eine Liste von 25 Namen, die wurde dann durch einen Zuruf von einem der Fans dann um den 26. ergänzt. Das ging um Thorsten Leibenhardt. Ich habe gesagt, ich nehme ihn auf Platz 26 unserer Liste dann. Nein, Spaß beiseite. Ich habe am Montag und am Dienstag, Rutkauskas und ich haben 30 Bewerbungen bekommen.
Ist nicht wahr.
Ja, ist so. Von allen möglichen Namen. Deutsch, europäisch, amerikanisch.
Ein Deutscher ist auch dabei.
Ja, mehrere.
Mehrere deutsche Trainer. Ja. Ja. Wer traut sich denn von den deutschen Trainern das Amt hier zu?
Seinen Hut in den Ring zu werfen. Mhm. Kannst du das ja mal durchdeklinieren, mal im stillen Kämmerlein. Ich werde dazu keine Antwort geben. Wir werden uns sehr genau überlegen, was macht jetzt Sinn. Momentan macht es Sinn, für die Mannschaft in Ruhe zu arbeiten, mit einem ruhigen Arbeitsumfeld. Und wir geben jetzt Kanzuris auch die Zeit, mal diese Ruhe und den Rhythmus wieder einkehren zu lassen, nach dem Schock, der jetzt am Montag einfach mal auf alle eingeprasselt ist. Es ist ja nicht so, dass man einfach Mund abwischen und zur Tagesordnung übergeht. Spieler sind auch Menschen, sehr, sehr sensible. Und in der Zwischenzeit werden wir genau die Situation sehr genau uns analysieren und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, ist das 50-50 oder 80-20. Das ist genauso wie die Frage, verpflichtet ihr nochmal einen Spieler nach? Wir haben 7, 8 Ausländer und wir haben 5 Deutsche. Also ich kann jetzt noch einen 9. Ausländer reinpacken.
Ja, das ist im Grunde Quatsch.
Oder ich finde einen Deutschen, der in der Rotation auch eine Rolle findet.
Ja.
Ne? Also nur um das Verpflichtenswillen sowas zu tun, das ist, auch Andrea war der Meinung, wir müssen unbedingt nachverpflichten. Er sagt, wir haben immer noch 12 spielfähige Spieler und 10 von den Jungs sind Euroleague, NBA, BBL-Profis. Dann kommt Luis Olinde, der bewiesen hat, dass er BBL spielen kann, und dann kommt Eddie Edigin. der in der Pro A inzwischen auch ein ordentliches Niveau erreicht hat. Also der durchaus rotationsfähig ist, mal 5 Minuten einzusetzen. Das ist ein Faktum. So, andere Mannschaften in der BBL spielen mit 10 oder 9 Mann oder mit einer verkürzten Rotation eigentlich mit 8. Natürlich nicht mit der Belastung von uns, das ist sicherlich ein Thema. Aber ich muss mir das schon sehr, sehr genau überlegen, auch aus budgetären Gründen und aus spieltechnischen Gründen, ob ich das tue. Wenn der Deutsche über den Weg läuft, der in die Rotation Sinn macht, dann ad hoc ja. Wenn der Darius Miller für $50,000 über den Weg läuft, dann würde ich mir das auch noch überlegen.
Das war sicherlich einer der größten Glücksfälle, glaube ich, der Geschichte. Ne?
Absolut. Ja. Vor allem, wie er jetzt spielt bei den Pelicans.
Ja, das ist wohl wahr. Ja. Rolf, abschließend noch. Also als Beobachter ist man ja mitgewachsen in diesen 3 Jahren und hat sich gedacht, okay, jetzt sind sie kurz davor, EuroLeague Playoffs zu spielen. Jetzt sind sie kurz davor, das zu schaffen, kurz davor, den zu schlagen. Man hat große europäische Namen geschlagen. Jetzt kann man doch eigentlich nicht sagen, wir drehen das Rad zurück und ab sofort sind wir nur noch mit jungen Spielern unterwegs und nur noch, also diese Gesamtausrichtung des Vereins macht mir so ein bisschen Sorge, wenn man sagt, jetzt machen wir einfach mal ein paar Jahre, jetzt kommen die mageren Jahre.
Also ich persönlich denke auch nicht so. Wir haben dem Club, kurzer Einschub, natürlich gibt es auch Phasen in der sportlichen Entwicklung, wo du dich mal konsolidieren musst, wo du auch mal einen Einschlag hast.
Absolut, also, ja, klar.
Sind nicht die einzige Organisation, die Problemstellung hat. Der BVB hat die vielleicht noch in
ganz andere... Im Grunde gibt es da ein paar Parallelen.
Ja, ich habe gestern mal mit den Kollegen vom VfL Wolfsburg gesprochen, Fußball einfach mal, weil der Trainer ist ja kurzfristig mal rausgehüpft aus dem System. Standen ja auch mit leeren Händen da und die sagen, die kommen von der Champions League, Pokalsieg, Deutsche Meisterschaft bis zur Relegation, fahren die Achterbahn. Ähnliche Strukturen wie hier in Bamberg, großer Hauptsponsor im Hintergrund. Also es sind ja durchaus Parallelen, vielleicht auf einem anderen Niveau, was Finanzen angeht und so weiter. Die haben übrigens 4 Geschäftsführerposten, wenn sie alle besetzt sind. Wir haben einen. Aber wir haben uns eine Vision gegeben als Club, wo wir hinwollen. Vielleicht müssen wir den einen oder anderen Parameter an der Vision justieren. Und ich finde es sogar gut, wenn Herr Stoschek sagt, Brose kann nicht das ganze Volumen stemmen an Budget, sondern der Club muss organisch sich selber auch entwickeln. Wenn das dazu führt, dass das Budget da ist und dass wir sportlich richtig gescoutet haben und zusammengestellt haben, wieso sollte man es dann nicht tun? Aber er hat eins auch gestern gesagt, nämlich wir müssen nicht um jeden Preis gewinnen. Das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, für die ich mir auch sehr dankbar bin, weil es den Druck aus der Organisation des Gewinnenmüssens rausnimmt. Natürlich gewinnen wir alle gerne. Ja, wir sind ja ein Stück weit verwöhnt in Bamberg. Und ich auch als Geschäftsführer. Ich durfte jetzt in 3 Jahren 4 Titel einsammeln. Aber die Saison gehört, glaube ich, auch mal dazu, um uns zu erden, um uns auch mal zu konsolidieren und mal zu lernen, was es heißt, Fehler zu machen und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und vielleicht kommen wir da gestärkter dabei raus und Geld schießt jetzt nicht immer Körbe. Ja, wir haben am Freitag gegen eine Mannschaft verloren, die hatten ein Zehntel unseres Budgets. Die hat uns auch gezeigt, wo der Battle den Most holt, genauso wie wir dieses Jahr gegen Olympiakos oder gegen Panathinaikos gewonnen haben, die einen 2,5-fachen Teametat von uns haben. Also in den Relationen, Olympia Mailand gewinnt seit Jahren keinen Blumentopf und scheidet im Viertelfinale des italienischen Pokals aus mit Mitteln, die wir gar nicht kennen. Also wir müssen aus diesen Fehlern lernen, wir müssen uns als Organisation stärken und da bin ich schon überzeugt davon, dass wir da vorne weiterhin mitspielen können. Ob es dann dauerhaft immer für Serienmeisterschaften reicht, dafür ist der Wettbewerb wahrscheinlich zu groß. Es ist halt so im Sport, das ist jetzt sicherlich das Learning, es gehört zum Sport, dass man zum einen mit Anstand sich bedankt bei Andrea Trinchieri, das würde ich schon gerne am Schluss auch nochmal sagen, weil er uns extrem viel gegeben hat, viel Verbesserung in unserer Organisation, uns auch gechallenged hat im positiven Maß. Wir haben vieles mit ihm und unter ihm neu gemacht und besser gemacht. Aber es gehört auch dazu, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht unpopulär sind, um die Organisation, den Club und das Team, das zuerst kommt, dann auch weiterzubringen oder wieder auf Kurs zu bringen. Das ist leider im Sport so.
So, das war das Gespräch. Und wenn Sie sich an unsere einleitenden Worte erinnern, darauf möchte ich nochmal zurückkommen, Alex, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende davon spricht, dass er einen Relaunch-Button drücken will, dass er in Zukunft andere Verträge ausgestalten möchte, ohne Ausstiegsklauseln, maximal NBA, nur noch junge, hungrige Spieler nehmen will und die Aussage tätigt, dass der FC Bayern sowieso enteilt ist. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich schon in dem Gespräch getätigt habe, dass das für mich eine Wende bedeutet in der Ausrichtung des Vereins. Das ist nicht mehr der Angriff auf das Final Four der Euroleague. Das ist nicht mehr der Anspruch, die Nummer 1 in Deutschland zu sein.
Es wirkt ein bisschen so. Muss man wirklich so festhalten. Und ist natürlich auch immer schwierig, wenn sozusagen die sportliche Linie vorgegeben wird. Weil er muss ja nicht operativ umsetzen, sondern die Leute, die damit beauftragt sind, wie Rolf Beyer, wie der litauische Sportdirektor.
Dinas Rutkauskas.
Danke dafür. Der ist so wenig präsent. Da war es auch ein Thema, war beim Fantalk. So, wo ist der überhaupt?
Und wir haben es ja gerade auch gehört. Also im Grunde wird bei der Aufarbeitung der aktuellen Situation wird häufiger Bayesi genannt als die Wahnsinn. Zukunft mit Rutkauskas.
Das ist ja, hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon, dieser Bayesi-Faktor muss einer sein. Also jetzt rein sportlich, der hat die Spieler geholt. Und das waren einfach immer gute Spieler. Da war eigentlich kein Fehlgriff dabei. Wer war? Da war ein Robinson, selbst der hat ein entscheidendes Play gehabt im Finale.
dem hätten sie 2 Millionen für dieses Play bezahlt. Ja. Also die Sache ist die, wir sind, und das habe ich ja auch angedeutet bei dem Gespräch gerade, im Grunde ist Basketball Deutschland ja auch Fan des Bamberger Basketballs geworden, durch die Spielweise, durch die Außendarstellung und durch die Erfolge.
Spielweise alleine, das vergisst man ja jetzt so schnell, wie die gespielt haben und wie alle gesagt haben, ganz Europa übrigens, was Bamberg da aufführt, das ist einfach einzigartig mit dem Ballmovement und für das Budget, das sie haben, vergleichsweise. Genau.
Und in der Euroleague. So, und jetzt, und das ist das, was ich dann Michael Stoschek an dieser Stelle vorwerfe, und das sage ich jetzt wirklich explizit vorwerfe, den Weg, den man eingeschlagen hat, indem man damals alles abgeholzt hat und neu aufgebaut hat, der hat ja drei Jahre funktioniert.
Nach Fleming und Heider.
Genau.
Was ich mich gefragt habe, sorry, an der Stelle, hat Heider eigentlich noch Trinkieri verpflichtet?
Nein.
Wer war das denn dann?
Der Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat.
Ja.
Okay.
Und die beiden letzten, die in der Verlosung waren Sascha Obradovic und Andrea Trinkieri.
Es gab ja noch eine Überschneidung, Trinkieri-Heider ganz kurz, für ein paar Wochen, glaube ich. Ja,
also ich glaube, dass, ich weiß es nicht, ob er dabei war.
Deswegen war ich mir nicht sicher, aber das ist jetzt, weil es auch interessant irgendwie, wenn man jetzt rekapituliert.
Ja. Jedenfalls, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du 3 Jahre auf dem richtigen Weg bist und näherst dich dramatisch den Playoffs in der Euroleague und bist knapp davor, aufgrund dieser Erfahrung dann sozusagen das Schiff zu wenden und die Segel gegen den Wind zu stellen, oder ein besseres Wortspiel fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil es wirkt so, aus einer Enttäuschung heraus zu handeln. Also natürlich ist man in Bamberg oder ist Michael Stoschek enttäuscht, dass gerade die erfahrenen Spieler nicht so eingeschlagen sind, wie jetzt ein Ricky Hickman zum Beispiel, der sicherlich das Hauptproblem darstellt. Oder wie eben eine Nachverpflichtung wie Darrell Wright, wo man sagt, oder natürlich Quincy Miller, der größte Fehler, den die Bamberger vielleicht auch den Trinkieri hier begangen hat. Was mich nur stört, ist, dass der Anspruch, der bei uns allen gewachsen ist, und das darf man uns ja auch nicht verübeln, also ich bin jetzt Journalist und Beobachter und Kommentator, aber ich bin ja auch ein Freund davon, dass die deutschen Mannschaften erfolgreich sind und ihren Weg weitergehen.
International.
Ich sage ganz ehrlich,
Marke aufgebaut.
Mein persönlicher Anspruch an Brose Bamberg ist in den Jahren ja mitgewachsen, wo ich dachte, jetzt noch und jetzt noch.
Guter Punkt.
Ja. Und dann wird's schon klappen mit den Playoffs in der Euroleague. Und jetzt zu sagen, Hickman hat nicht funktioniert, Miller hat nicht funktioniert, Trinkieri hat die falschen Ansprachen zum Schluss gehalten, wir verlieren unsere Spieler ohne Ablösesumme zu kassieren, das machen wir alles jetzt anders und finde ich nicht gut.
Ja.
Das ist meines Erachtens der falsche Weg, wenn man, ich meine, man kann nicht so, ich will nicht sagen beleidigt reagieren, aber so zu tun, als wäre alles komplett falsch gewesen. Das ist einfach nicht richtig. Es war nicht alles falsch.
ich glaube, was dazu kam natürlich, ist, dass Trinchieri schon auch ein schwieriger Mensch im Umgang sein kann.
Ich glaube, dass Trinchieri in Krisenzeiten ein schwieriger Mensch sein. Wenn alles gut läuft, dann natürlich kniet man nieder und denkt sich, lass den Jungen einfach so sein, wie er ist. Dann verzeihst du alles.
Wenn du gewinnst,
hast du recht. So. Und dann kommt die Krise, es kommt die falsche Ansprache eventuell mit dem einen oder anderen Spieler. Natürlich ist er vermutlich zu ruppig umgegangen mit Leuten wie Augustin Rubit, der natürlich viel sanfter ist, als man glaubt. Und das und jenes und das Fingerspitzengefühl
war
vielleicht nicht vorhanden. Ja. Natürlich hat er auch die jüngeren Spieler nicht so eingebunden. Das ist ja alles unbestritten. Ich will ja gar nicht Trinchieri jetzt hier die Hochweihen des Traineramtes zukommen lassen. Was mich aber tatsächlich stört, ist, dass man alles in Frage stellt und dann in Zukunft sagt, die Bayern sind eh weg, die gehen in die Euroleague, die werden Meister und wir machen jetzt hier mal 3 Stufen kleiner. Ist ja auch in Ordnung. Also wenn daraus guter Basketball entsteht, ist es ja auch gut, aber es ist mir zu schnell den Stecker gezogen.
Also wenn sie nicht um die Meisterschaft mitspielen, dann hast du weiterhin ein Problem dort, weil solange diese Marke Brose Bamberg so dasteht, auch mit den Bestrebungen, da eben Metropolregion Nürnberg zu gehen, dann musst du da den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitzuspielen.
Ja. Also warum mache ich sonst 3 Jahre? Da geht
es ja auch um Euroleague-Themen eigentlich, dass du Nürnberg brauchst als Einzugsgebiet, dass du möglicherweise irgendwann, sollte sie jemals kommen, diese größere Halle auch hast, damit du die A-Lizenz-Kriterien erfüllst. Das
gut. Ist schon schräg, ja. Unabhängig davon,
aber
werden wir auch mal in dieser Saison, werde ich natürlich auch nochmal in irgendeiner Form versuchen, mit Michael Stoschek über das Thema zu reden. Es ist immer schwer, jetzt über jemanden zu urteilen oder seine Meinung aus dem Kontext zu reißen und sie hier am Mikrofon weit entfernt von ihm zu kritisieren oder unwidersprochen einfach hier darzulegen. Gut, das war das Gespräch mit Rolf Beier. Was uns noch bleibt zum Abschluss, Alex, ist ein Thema,
oh mein Gott,
das Kreise zieht.
Ja.
Und zwar mittlerweile auch den inneren, und ich sage nochmal, ich versuche eine Steigerung zu finden, sogar den innersten Circle von Telekom Sport berührt. Also nicht nur wir beide beschäftigen uns mit der Person Frido Frei, sondern auch wirklich der Inner Circle, also
der Eishockey-Beauftragte.
Also was sich da für Dinge abspielen, da kann ich erstmal nur sagen, es ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, weil das Thema Frido Frei wird natürlich, also gerade jetzt, wenn ein bisschen mehr Ruhe noch in mein Leben einkehrt, versuche ich das mal alles zu sortieren. Ja, es gibt halt sehr, sehr viele Informationen mittlerweile, die zweigeteilt sind. Also wir haben unser innerer Zirkel, vor allen Dingen, also unsere liebe Ellen, die hier da genannt werden soll. Sie hasst mich jetzt dafür. hat sehr stark am historischen Frido Frei gearbeitet.
Okay.
Also wir wissen mittlerweile, wie das Schiff heißt, mit dem er ausgewandert ist.
Wow.
Als 5-Jähriger mit seinen Eltern von England rübergesiedelt ist.
Das ist wild. Wie heißt das dann?
Es heißt Vestis.
Vestis.
Mhm. Also wir wissen, dass er bei einer Volkszählung in New York erfasst wurde als 18-Jähriger. Wir wissen um seine Mannschaftskollegen 1946 viele Dinge. Wir wissen, also der historische Frido Frei wird aufgearbeitet und wir sammeln diese Informationen natürlich alle, um sie dann in irgendeiner Form irgendwann auch sicherlich zu preiszugeben. Sonst wäre die Mühe ja umsonst.
Absolut, ja.
Wann und wie das passiert, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Da gibt es urheberrechtliche Geschichten, also diese Passagierlisten von den Schiffen, die Kopie seiner Sterbeurkunde, seiner Sozialversicherungsnummer. Ich weiß gar nicht, ob man das alles so veröffentlichen darf. Weißt du? Das sind ja alles Sachen, mit denen habe ich mich nie in meinem Leben beschäftigt.
Ja.
Und jetzt kommt das von allen Seiten. Uns wird auch Hilfe angeboten von Leuten, die nach New York fliegen. Sollen wir da vorbeifahren nach Long Island? Sollen wir da klingeln bei den Nachbarn? Es ist unfassbar.
Also großes Dankeschön auch an
der Stelle. Wir haben jetzt auch einen ehemaligen Mitarbeiter des New Yorker Bürgermeisters, Ralph Giuliani.
Ach komm.
Der uns hilft.
Rudolf Giuliani.
Was habe ich gesagt, Ralph? Rudy Giuliani. Der uns hilft, also der uns dann in Long Island vor Ort hilft. Also das auch.
Das ist wirklich
genau.
Klingt nach einem guten Connect.
Genau, das ist unsere Connection unseres fantastischen Long Island Pärchens aus Ulm, die ich hier natürlich in den Kreis der Friedo-Frei-Rechercheure nicht nur herzlich aufgenommen habe, sondern ohne die ich fast, ohne das Ganze gar nicht so weitergeführt werden könnte. Ich habe auch Kontakt, also ich bin auch fast sicher, dass ich den Sohn gefunden habe. Die Sache ist die, also ich bin mit mir zu
80. Mailadressen
ja, ich und Telefonnummern. Hab Mail, ja, ich habe Mailadressen und Telefonnummern von seinem Sohn und ich habe, was 100% sicher ist, ich habe Telefonnummern und Mailadressen von den Enkelkindern seines Nachbarn. Ich habe das auch, ich habe denen schon allen Mails geschickt. Das habe ich schon gemacht. Also ich habe noch nicht, ich habe einmal erst telefoniert, aber ich habe vor allen Dingen Mails geschrieben. Allein von den Enkelkindern habe ich 7 oder 8 verschiedene Mails aus den vergangenen Jahren. Das kann man alles abrufen, wenn man dafür bezahlt. Im Übrigen in den USA ist alles gespeichert. Also das, also die Zukunft, Leute, ist gläsern.
Vorratsdatenspeicherung
das ist also 19. In den USA, 18. Ich glaube, ich war auch in Datenbanken drin, wo auch drin steht, wie wertvoll, wie der Marktwert deines Hauses ist, in dem du
wohnst. Ja, stimmt, das hast du mir gezeigt. Ja. Das ist so teuer war es dann auch nicht.
Nee, genau. Also ich, also den vermeintlichen Sohn von Friedo Frey.
Der irgendwo in der Pampa lebt,
der oder? Lebt, wenn er es dann ist.
Was war das für ein Bundesstaat nochmal?
Arkansas.
Arkansas, ja.
Genau. Also er hat eine Schwester, die heißt Karen Frey. Ich habe alle Richard Freys, die es in den USA gibt, nach Relatives, also nach Verwandtschaft, abgeklappert. Einer hat eine Schwester, die heißt Karen. Die Kinder von Friedo Frey heißen Richard und Karen Frey. Ich habe der Person geschrieben und diese Person hat noch nicht geantwortet. Der hockt halt in einem Haus in Arkansas, was $105,000 wert ist. Also das ist auch nichts Dolles wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der Internet hat. Ich habe keine Ahnung. Er hat eine alte CompuServe-E-Mail-Adresse. Was weiß ich? Es ist ein Drama.
Muss er ins Internetcafé gehen wahrscheinlich.
Ich weiß, ich verspreche Folgendes. Wir bleiben an dem Thema natürlich dran. Die Anzahl der Informationen, die wir kommen und bekommen und filtern müssen und wie wir dann weitergehen, übersteigt momentan meine Kapazität, weil wir natürlich wahnsinnig viel zu tun hatten jetzt mit Nationalmannschaft, mit Euroleague, mit was weiß ich.
Aber ich weiß, du kannst nicht anders. Du wirst immer wieder Lücken finden, um genau. dich damit auseinanderzusetzen. Ich kenne dich.
Ich kann nur sagen, ich freue mich natürlich, also natürlich, dass unser Inner Circle da jetzt mitarbeitet, ist absolute Weltklasse. Du kommst ins Büro und
Hey Leute, haben Hashtags erfunden auch.
Freedom und Freiheit.
Freiheit ist so gut.
Wie gesagt, der Zuspruch ist enorm und ich verspreche, wir bleiben an dem Thema dran. Das Ziel ist es sicherlich, Richard und oder Karen Frey logischerweise hier im Podcast zu kontaktieren. Das ist klar. Wir wollen von seinen Kindern hören, was Friedo in der NBA erlebt hat. So, da müssen wir uns auch abschließen. Der Dramatik ist jetzt Genüge getan.
So, der Korrektheit halber für Leute, die sich jetzt gerade gefragt haben, was zum Teufel wir da haben in den letzten 5 Minuten. Friedo Frey war der erste deutsche NBA-Spieler, gilt als der erste deutsche NBA-Spieler.
1946 bei den New York Knicks gespielt.
Ja, was wir haben 27 alles, Spieler aber auch nur, aber er ist halt der erste.
Ja, genau, wir haben seine Statistiken, also wir haben vor allem seinen Punkteschnitt, Rebounds und
Assists
wurden nicht erfasst.
Ah, ja,
sonst hätte er nie einen Rebound geholt, das glaube ich auch nicht.
Naja, wahrscheinlich nicht.
Gut, aber wie gesagt, wir bleiben dran und werden es einfach Woche für Woche updaten. Ich hoffe, dass wir da demnächst auch noch klarere Fakten schaffen können als bisher. Aber wie gesagt, ich hoffe nur nicht, dass am Ende rauskommt, dass das ein Kinderschänder war und dem keiner was zu tun haben wollte. Aber das hoffe ich mal einfach nicht.
Das wäre dann
ein Desaster. Das wäre tatsächlich ein Desaster. Nein, also der Criminal Record ist einwandfrei. Den kann man auch abrufen.
Hast du schon gecheckt
natürlich. Ja, also das ist wirklich, du kannst alles. Und für Geld kannst du alles haben. Also
das ist Wahnsinn, diese Ahnenforschung, gell, was die da...
Ahnenforschung, aber eben auch diese digitalen Telefonbücher, die es in den USA gibt.
Ja, dass die da E-Mail-Adressen reinschreiben.
Ja, genau.
Das ist...
Und es gibt auch Telefonbücher, also ich nenne das immer Telefonbuch, also weil kennen wir aus, gab es ja auch mal in Deutschland. Das sind Verzeichnisse, wo auch drin steht zum Teil ganz offiziell, was jemand verdient. Es gibt dann 3 Gehaltsklassen. Da steht dann drin, dein Nachbar, John Abrahams, hat Gehaltsklasse unter 50.000 Dollar.
Ach so, so wird's
oder 50 bis 100.000 Dollar oder über 100.000 Dollar.
In Skandinavien oder in einem skandinavischen Land, ich weiß nicht mehr welches. In
Schweden,
Schweden ist das. Kannst du ja jedes Gehalt nachschauen.
Ja. Das auch. Du kannst beim Finanzamt anrufen, glaube ich, so läuft das und kannst fragen, sag mal, Alex Dechant, was hat der denn versteuert letztes Jahr? Uff. Hart, ne?
Ja.
Finde ich auch irre.
Man muss ihn noch machen, Steuer für letztes Jahr. Was mich zum...
Oh, die Schlussmusik. Aloha he.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Das ist keine schwere Trivia, sondern eigentlich, wie war es denn in Bamberg? Es gab Fanprotest.
Ach so, wir können das noch aufarbeiten. Ja.
Du warst vor Ort, ich war in Frankfurt, deswegen habe ich da nicht viel mitbekommen.
Es gab von einem Fanclub einen Fanprotest. Mhm. Das sind die Fans, die auf den Stehplätzen hinterm Korb
stehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollten die auch, dass da mehr mitmachen. Also die, auch die Nicht-Ultras oder
Nicht-Hardcore-Fans. Also das Ziel sollte sein, alle kommen in Schwarz und verlassen mit Tipp auf die Halle.
Also alle Fans. Das war der Aufruf an alle Fans. War so allgemein formuliert, oder? Glaube ich.
Ja, also zumindest alle Fanclubs, so habe ich das verstanden. Okay. Es gab auch einen Flyer, man wurde informiert. Also wir wurden informiert und dass man dann zu Beginn der zweiten Hälfte zurückkommt um der Mannschaft und sie dann aber unterstützt, um klarzumachen, so schaut das aus, wenn wir nicht bei euch sind. So wie ihr manchmal eben auch spielt, als wärt ihr nicht für uns da, so ungefähr.
Ja.
Und es gingen auch ein paar Dutzend Leute aus der Halle und kamen dann zum zweiten Viertel wieder.
Okay.
Also ich will das gar nicht zu hoch hängen und
es war wahrscheinlich leiser, weil die halt.
Es war leiser, ja, weil die Trommeln nicht da waren und die Grundstimmung, sag ich mal, die ja dafür sorgt, dass die anderen mitmachen, logischerweise. Ist ein schwieriges Thema. Im Grunde ist es. Ja, also wir haben es ja gestern wieder auch gesehen, Fußball Borussia Dortmund gegen FC Augsburg. Die Südtribüne blieb weitgehend leer wegen Montagsspiel, die Montagsproteste. Fans. Wenn sie friedlich sind, können ihre Meinung kundtun in jeder Form, wie sie wollen. Also wenn es friedlich abläuft,
funktioniert das Produkt halt nicht.
Genau, also wenn Fanclubs der Meinung sind, dass das richtig ist, dann sollen sie das tun.
Ja.
Rolf Beier hatte ihnen am gleichen Tag einen Brief geschrieben, den Fanclubs.
Okay.
Und hatte ihnen gesagt, warum wollt ihr diese Aktion, wen wollt ihr bestrafen? Also wir haben es ja auch im Gespräch gehört. Wollt ihr einen Nico Sisis bestrafen? Wollt ihr einen Daniel Herkert bestrafen? Andererseits gibt es Abmahnungen vom Verein an die Spieler. Da frage ich mich, kriegt Daniel Herkert eine Abmahnung, weil er sich nicht richtig eingesetzt hat? Da würde ich aber auch als Herkert sagen, sag mal, weht der Wind bei euch noch aus der richtigen Richtung? Also insofern... Wie gesagt, Fanproteste, Fan-Geschichten, solange sie friedlich und nicht beleidigend ablaufen, also irgendwelche Plakate, wo mit der Sicherheit der Spieler gespielt wird oder wo richtig massiv beleidigt wird, damit komme ich nicht klar. Sollte man auch nicht
machen. Das Versager-Dings war grenzwertig,
aber
Stoschek konnte es ja sogar verstehen, meint er.
Ja, Stoschek hat sich sehr stark auf die Seite der Fans geschlagen beim Fan-Talk, das war auch wieder eine Spur. Zu populistisch, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Wohlgemerkt, wie gesagt, wenn Fans das kundtun wollen, sollen sie es tun. Und ob das dem Verein hilft, ist die andere Geschichte dahinter. So.
So ist
es. Ja, also man kann es ja keinem verübeln, wenn er seine Meinung äußern möchte. War es das, Alex? Kommt jetzt die normale Woche?
Jetzt kommt wieder eine reguläre Woche.
Es kommt eine reguläre Woche ohne Nationalmannschaft. Wir haben aber ein bisschen Euroleague wieder, natürlich.
Ohne Trinkieri.
Ohne Trinkieri, das ist jetzt fast auch schon Alltag.
Überhaupt nicht.
Amazing.
Ist.
Ja, er bleibt uns ja auf dem Launchpad erhalten.
Ja, doch, das kann ich hiermit verkünden. Da auf dem Launchpad wird er immer eine Rolle spielen.
Und man sieht sich ja immer zweimal. Wer weiß, was sich in dieser Saison noch ergibt. Vielleicht sieht man ihn ja nochmal oder hört ihn nochmal wieder.
Am Ende des Tages hat er vielleicht die
Schadenfreude.
Man weiß es nicht.
So, ich sage lieben Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast in der Woche 1 nach dem zweiten Nationalmannschaftsfenster, in der Woche 1 nach dem Bamberger Beben, in der Woche 5 nach der Suche nach Friedo Frey. Wir freuen uns auf die nächste Woche und haben dann wieder vieles Neues zu besprechen. Bis dahin, gute Zeit.
Schlussende!
Gute Zeit.